Kunst bedeutet mir, dass ich mich mit vielen Themen auseinandersetzen kann, mit denen ich vielleicht sonst nicht in Berührung kommen würde, dass ich mich mit Menschen auf eine andere Art und Weise austauschen kann, wie auf einer sprachlichen Ebene, auf einer rein logischen Ebene. Und es ist mir ein großes Privileg, dass ich das als Teil meines Lebens und meines Alltags vor allem auch weiß.
Kunstblick, der Podcast rund ums Sammeln.
Kunsteditionen eröffnen eine wunderbare Möglichkeit, Originalwerke renommierter Künstlerinnen und Künstler zu erwerben. Und das oft zu einem vergleichsweise erschwinglichen Preis.
Im Unterschied zu Einzelwerken handelt es sich dabei um Vervielfältigungen, entweder in limitierter Auflage oder als sogenannte Open Editions, also unbegrenzte Reproduktionen.
Der große Vorteil, vor allem für junge Sammlerinnen und Sammler oder Menschen, die gerade erst anfangen, sich mit Kunst zu umgeben, bieten Editionen einen leichteren Zugang zur Welt des Sammelns. Und sie tragen ganz nebenbei zur Demokratisierung des Kunstmarktes bei.
Die gebürtige Bayerin Anna Ebner-Quadri hat diesen Gedanken 2019 zum Anlass genommen, um And the Editions zu gründen. Eine Plattform, über die sie limitierte Editionen und Multiples von KünstlerInnen wie Jonathan Monk oder Barbara Kapuster einem breiteren Publikum näherbringt.
Gleichzeitig arbeitet sie eng mit Institutionen wie dem MUMOG, der Wiener Sezession oder dem Kunsthistorischen Museum in Wien zusammen, um die Sichtbarkeit und Zugänglichkeit dieser besonderen Kunstform zu stärken.
Wir, das sind Sascha Worrich und Andreas Maurer, haben Anna in Wien getroffen und mit ihr über ihre Motivation gesprochen, über die Hürden und Chancen im Kunstbetrieb und über ihre Vision einer Kunstwelt, die offener, zugänglicher und ein bisschen entspannter ist.
Ein spannendes Gespräch mit einer engagierten Kuratorin und Verlegerin, die mit End Editions ganz bewusst neue Wege einschlägt. Also, viel Vergnügen!
Mein Weg zur Kunst, ich glaube, der hat damit begonnen, tatsächlich in der Kindheit wahrscheinlich schon, weil meine Großmutter sowohl hinter Glasmalerei als auch Ikonen gemalt hat, also eigentlich ein sehr religiöser Mensch, und dadurch bin ich eigentlich mit so einer ganz klassischen westeuropäischen Verständnis von Kunst aufgewachsen, in so einem religiösen Sinn. Auf der anderen Seite eben aber auch durch meine Eltern, die mich schon, ich glaube, ich war mit 7 Jahren zum ersten Mal auf der Documenta mit oder so, also die mich in jedes Museum geschleppt haben, bei jedem Urlaub in alle Kirchen, in alle Museen. Und das ist mir dann doch hängen geblieben.
Wenn du sagst, Ikonen haben dich umgeben, Glasmalerei, die Documenta mit vielleicht, sage ich jetzt mal, aufregenden, avantgardistischen Werken. Gab es ein Werk, eine Ikone, eine Glasmalerei oder auf der Documenta, das dir als Kind, als Jugendliche besonders im Gedächtnis geblieben ist?
Ja, also als Kind muss ich sagen, ist es so, dass mir wirklich diese Votivbilder, wie man sie in diesen klassischen Kirchen wie in Altötting oder so, das ist ja nicht so weit von dort, wo ich herkomme, also diese Unfälle und dieses Blutige, also überhaupt, ich finde das eigentlich ja verrückt, was man da alles sieht, auch diese ganzen Folterszenen oder auch der heilige Sebastian, das hat als Kind schon so eine gruselige, albtraumhafte Faszination auf mich ausgewirkt. Später ist es dann aber eher in die progressive Kunst gekommen. Ein Video, was mich als junge Teenager, denke ich noch, wirklich zum Beispiel sehr beeindruckt hat, ist von Pippi Lotti-Riss, dieses Video, mit dem sie wie sie mit der Blume die Autoscheiben einschlägt. Also es klingt jetzt alles so brutal, aber ja, vielleicht ist es irgendwo dazwischen. Auch dieses vielleicht nicht auf den ersten Blick Verständliche, was man an der Kunst oft hat, dass man gar nicht so weiß, um was geht's da jetzt oder was passiert da, und man möchte es dann so ergründen, was ist eigentlich der Hintergrund.
Hast du dann direkt Kunstgeschichte studiert aufgrund dieses Interesses, oder wie ging es dann weiter?
Ja, ich habe dann tatsächlich gleich Kunstgeschichte studiert, also wirklich aus so einem genuinen Interesse, auch ohne großen Berufswunsch oder dass ich jetzt wusste, in welche Richtung das geht. Ich glaube, mir war gar nicht so klar, was man alles als Kunsthistorikerin machen kann oder wird. Es war wirklich so ein ganz, einfach ein Interesse daran, das besser zu verstehen, auch diese Bildwelten besser zu verstehen. Auch das Schöne an der Kunstgeschichte ist ja, dass man sowohl Philosophie als auch Religion als auch Geschichte eigentlich kennenlernt, weil ja die Bilder, weil diese Dinge widerspiegeln oder zumindest das, was davon überliefert ist. Die ganze Geschichte kennen wir wahrscheinlich nicht, aber wir versuchen es halt nachzuvollziehen. Und dann bin ich aber relativ schnell parallel zum Studium habe ich begonnen, in der Galerie zu arbeiten, weil eine Freundin von mir eigentlich ein Praktikum in einer Galerie gemacht hat in Wien und die jemand gebraucht haben, der Einladungskarten kuvertiert und Sekt ausschenkt. Und dann war sie so, hey Anna, hast du Zeit? Und so bin ich eigentlich in der ersten Galerie gelandet, in der ich gearbeitet habe und fand es dann total interessant, auch so beim Ausstellungsaufbau mitzubekommen, wer entscheidet wie, wo was hängt, welche Künstlerinnen überlegen sich da, warum dort und nicht da. Und ich habe auch zum ersten Mal so erfahren, praktisch in der Kunstgeschichte hat man ja immer diese Dias, damals noch, als ich studiert habe, eben, und dann werden immer diese Dias an die Wand geworfen und dann spricht man so drüber, warum jetzt der Künstler, die Künstlerin sich gewisse Dinge überlegt haben, und dann merkt man eigentlich zum ersten Mal in dem Moment in der Produktion, ja, okay, es gibt halt einfach nur die Leinwand in der und der Breite und deswegen ist das Bild so und so breit. Und als Rezipientin oder als Kunsthistorikerin macht man da ganz, ganz viele Interpretationen, die ja auch berechtigt sind, weil so nehme ich sie ja wahr als Betrachterin. Aber das fand ich einfach interessant, wie so der Alltag oder wie so das Banale auch manchmal in die Kunstproduktion hineinstreift.
Es scheint, als wäre es dann irgendwann vorbei gewesen mit Grußkarten schreiben und Sekt ausschenken, oder?
Ja, irgendwie, also man muss sagen, ich bin so ein bisschen hineingerutscht. Also es war wirklich so, dass mich hat es einfach fasziniert und es gab auch Bedarf, sage ich mal, für Arbeitskraft. Und dann bin ich eben in relativ kleinem Team gelandet, was aber ja nicht schlecht ist, weil man sehr viel machen kann, auch sehr viel machen muss, aber dadurch natürlich sehr viel Einblicke bekommt, also auch sehr schnell in die Produktion, in die Kommunikation, in die Vermittlung, auch in den Verkauf. Und ich fand es eigentlich immer interessant, auch mit den Künstlerinnen zu arbeiten und zu sehen, was nicht stattfinden wird, welche Ideen wieder verworfen werden, was aufgegriffen wird, wie eine Ausstellung am Ende dann aussieht. Und das hat mir einfach ja viel Spaß gemacht. Und ich habe dann auch mein Studium, muss man ehrlicherweise sagen, ein bisschen schleifen lassen. Ich habe es dann beendet. Ich wollte in das Vorwort meiner Diplomarbeit Bitte Mama schreiben, weil Danke wäre das Falsche gewesen oder so. Aber es war einfach für mich faszinierend zu sehen, wie Kunst und zeitgenössische Kunst funktioniert, wie sie entsteht und einfach da dabei zu sein. Ja.
Du hast dann 2019 Ente Editions gegründet. Was ist es genau und wie kam es dazu?
Ja, 2019 habe ich dann Ente Editions gegründet, nachdem ich nochmal in Spanien für eine Galerie gearbeitet habe, dort dann als Director eingestiegen bin, also in einer anderen Position als in Wien. Und in diesem Programm, ist ein relativ konzeptuelles Programm, auch mit Hans-Peter Feldmann oder Peter Piller, Alan Ruppersberg, habe ich dann nochmal so, also alles viele Künstlerinnen, die so einen gewissen Softspot für Künstlerinnenbücher und Editionen haben, und habe dann irgendwie so ein Interesse, das schon vorher da war, auch nochmal vertieft, auch in so einer Fragestellung, was ist eine Reproduktion, was ist eine Produktion, was ist eine Kopie, wo beginnt Kunst, Kunst zu sein, wo ist sie es noch nicht, wie kann man das hinterfragen, auch wie kann man auch so den Status der Kunst in solchen Fragestellungen nochmal ein bisschen an dem rütteln. Und parallel war schon auch der Wunsch, okay, du hast es jetzt ein paar Jahre oder einige Jahre für andere Leute gearbeitet, was ja auch gut ist und man lernt ja ganz viel, aber es gab dann einfach auch diesen Wunsch zur Selbstständigkeit. Und dann bin ich eigentlich auch aus einem eher privat-pragmatischen Grund wieder zurück nach Wien und habe dort Ente Editions gegründet und habe dann 2019 auch die erste Messe gemacht mit der Vienna Contemporary damals und habe begonnen, eben Ente Editions als, ich sehe es als eine Plattform, um Editionen sichtbarer zu machen, um eben diesem speziellen Medium der Kunst, des Kunstwerks, das eben nicht nur einmal existiert, also nicht unique ist, sondern öfter existiert, das aber auch ein Original ist, also das signiert ist, das vom Künstler geschaffen wurde, auch mit dem Gedanken, dass es öfter als einmal existiert, sei es ob der reproduktiven Material, also Medien wie der Fotografie oder Druckgrafik, oder sei es, weil ich ganz bewusst mich entscheide, dass das eben öfter da ist. Und der Name Ente Editions, eigentlich, weil ich aus eigener Erfahrung als Galeriemitarbeiterin wusste, dass man immer eigentlich aus so einer ganz pragmatisch-wirtschaftlichen Situation heraus vielleicht versucht, das Unique-Kunstwerk eher zu verkaufen als die Edition, weil die Arbeit an sich ist ja die gleiche. Ich muss es vermitteln, ich muss es verpacken, ich muss die Rechnung schreiben, ich muss jemand davon überzeugen oder das dieser Person anbieten. Aber ich verdiene natürlich viel weniger Geld, als wenn ich jetzt ein Stück, was sehr viel mehr kostet, verkaufe. Das Schöne daran ist aber, dass ich natürlich an viel mehr Menschen mich richten kann. Und deswegen wird es ja auch oft so als das demokratischere Kunstwerk genannt, weil eben die Möglichkeit ist zu besitzen, eben 99%, naja, ist jetzt natürlich auch übertrieben, 99%, aber es ist eine bei Weitem größere Anzahl an Menschen als der klassische Kunstsammler, die klassische Kunstsammlerin.
Jetzt klingt es so nach einer Traumkarriere, Kunstgeschichte-Studium, man weiß nicht genau, wo geht's hin, dann Galerie-Mitarbeit in Wien, Galerie-Director, Leiterin in Spanien, dann wieder zurück nach Wien, eigenen Verlag gegründet für Editionen, Puff, Vienna Contemporary, das klingt ja so nach einem Durchmarsch.
Ja, das ist schön, wenn das jetzt so klingt, dass es so ein Durchmarsch ist. Selbst und ständig heißt ja immer so schön, nicht wahr? Ja, es ist, natürlich ist das mit Höhen und Tiefen und all diesen Rollercoaster verbunden. Es ist auch ein gewisser, ich glaube, es ist bei allen Leuten, die in der Kunst arbeiten, einfach eine gewisse Portion Idealismus dabei, die irgendwie was möchte und die diese Ideen in die Welt bringen möchte. Und es macht aber viel Spaß. Und ich glaube, man kann viel jammern über das Kunstsystem oder gibt ja auch ganz viele, was weiß ich, irgendwelche Instagram-Profile, die auf diese ganzen Dilemmas, sage ich mal, hinweisen. Aber im Grunde ist es ja eine total schöne Arbeit. Also man kann Texte lesen, man kann Texte schreiben, man kann Kunst ansehen, man kann über Kunst sprechen, man kann Kunst auch, ist in eine Produktion involviert und eigentlich deckt das ganz viele Bereiche ab. Und das finde ich einfach schön und spannend daran, also.
Warum ich so provokant frage, weil wir haben natürlich viele Hörerinnen und Hörer, die gerade vielleicht Kunstgeschichte studieren, sich überlegen, was mache ich jetzt mit dem Studium, ich hätte vielleicht eine Idee, aber wie gehe ich ran und ich weiß nicht, geht es am Markt überhaupt, traue ich mich überhaupt, wie fängt man so einen Verlag an oder so ein End the Editions?
Ja, man beginnt einfach, also da muss man jetzt auch dazu sagen, dass ich schon aufgrund meiner Erfahrung, glaube ich, wusste, dass es jetzt gut ist, wenn ich mir da verschiedene Partnerinnen suche, die auch einfach ein gewisses Standing haben wahrscheinlich. Und ich habe ja auch damit begonnen, mit Institutionen, Museen zu kooperieren. Das heißt, ich habe von Anfang an mit Editionen arbeiten dürfen, die auch mit sehr etablierten, bekannteren Künstlern, also von sehr etablierten, bekannteren Künstlerinnen stammen. Und dadurch ist es natürlich so, dass man eine gewisse Bekanntheit dieser Künstlerinnen schon gegeben hat. Das heißt, wenn ich jetzt eine Galerie mit ganz jungen Positionen aufbaue, ich habe da den allergrößten Respekt davor, weil das ist eine Aufbauarbeit. Keiner kennt die. Dann macht man eine Ausstellung mit denen, man vermittelt diese Arbeiten und es ist ganz, ganz viel Risiko und Arbeit und Leidenschaft dabei. Das macht sicherlich auch sehr viel Freude oder macht es. In meinem Fall ist es so, dass das Programm ja sehr divers ist in der Hinsicht, dass ich sehr etablierte, aber auch junge Positionen vertrete oder in den Editionen vertreten sind. Aber natürlich ist es nicht wie bei einer Galerie, wo ich wirklich über Jahre eine Position aufbauen darf oder muss oder kann.
Weißt du noch, was die erste Edition war, die du gemacht hast mit End the Editions?
Ja, also begonnen habe ich ja tatsächlich mit den Museen und den Institutionen. Also das war eigentlich, die Kooperation stand erst. Und dann war die erste mit Sarah Ortmeier. Dann kam gleich Nadim Wardak und Len Schweder und Jonathan Monk noch dazwischen. Und so sind jetzt schon ein paar zusammengekommen. Genau.
Also jetzt auch nicht nur österreichische Künstlerinnen und Künstler, sondern auch international.
Ja, also ich habe relativ schnell begonnen, auch mit internationalen Künstlerinnen zusammenzuarbeiten. Jetzt auch die letzte Edition, die ich herausgegeben habe, war mit Jiří Valoch, ein tschechischer Konzeptkünstler. Also das heißt, Engländer, Tschechien, Deutschland, Österreich ist jetzt schon mittlerweile, Italienerin ist auch schon vertreten mit Stefano Caligaro. Also ja.
Und was müssen die Künstlerinnen und Künstler haben, dass du sozusagen mit denen zusammenarbeitest? Weil du hast ja gemeint, du hast einerseits die etablierten Künstler oder Positionen, auf der anderen Seite aber auch hin und wieder Junge der Gegenwart. Was muss da jemand mitbringen, damit es für dich interessant ist? Was müssen die Arbeiten vielleicht auch haben?
Ich glaube, bei so einer Auswahl von den Arbeiten, die man selbst vertritt oder auswählt, ist ja immer viel eigenes Interesse auch dabei. Das heißt, es sind einfach Dinge, die mich jetzt interessieren oder ansprechen und bei denen ich das Gefühl habe, ich kann das auch vermitteln. Es gibt auch manchmal Künstlerinnen, die an einen herantreten und sagen, ah, ich würde gerne das und das machen. Und das manchmal findet man das gut, aber ich weiß dann trotzdem, ah, aber ich bin nicht die Richtige dafür. Und ich glaube, das ist so ein ganz wichtiger Prozess, das auch selbst zu lernen, was kann ich persönlich gut vermitteln und was kann ich vielleicht nicht vermitteln und was ist woanders besser aufgehoben. Ja.
Wie kann ich mir das in der Praxis vorstellen, wenn du sagst, das kann ich gut vermitteln, das kann ich weniger gut vermitteln? Hat das was mit der Optik zu tun? Hat das was mit der Künstlerin, dem Künstler zu tun, mit den Werten, mit dem Spirit?
Also bei der Auswahl von den Editionen ist es so, dass man eigentlich, glaube ich, man verlässt sich darauf, bei den Arbeiten, die man versteht und die man auch emotional unterstützenswert findet oder einfach, wo man sich emotional verbunden fühlt, bei denen fällt es einem ja auch sehr viel leichter, darüber zu sprechen und das zu vermitteln. Und ich glaube, deswegen ist so eine eigene persönliche Leidenschaft oft ganz, ganz gut, wenn es darum geht, Themen oder Inhalte zu transportieren.
Aber wissen die Künstlerinnen und Künstler, wenn sie auf dich zukommen, so nach dem Motto, ah, da weiß ich jetzt schon, das ist was für die Quadri?
Das wäre schön, wenn es die Künstlerinnen und die Künstler schon wüssten. Dann wüssten sie vielleicht mehr als ich. ich glaube, es gibt manchmal so eine gewisse... Im besten Fall würde ich mich aber gerne selbst überraschen noch dabei, was jetzt für mich interessant ist oder nicht. Und ich hoffe auch, dass es noch von außen so offen ist, dass es nicht ganz so ablesbar ist, dass es so typisch oder noch nicht so typisch, ja.
Gut, aber jeder hat ja doch so ein bisschen Vorlieben, so einen Geschmack. Wo würdest du sagen, also da zieht's mich schon eher hin als, ich weiß nicht, vielleicht nicht Ikonenmalerei oder Ikonendruck?
Ja, also vielleicht kann ich da ein Beispiel geben über eine Ausstellung, die ich gemacht habe. Und zwar Jonathan Monk ist ein Künstler, ein englischer Konzeptkünstler, der, wenn man sich so mit Editionen, Multiples auseinandersetzt, eigentlich relativ schnell mal so des Weges kreuzt, weil er wirklich wahnsinnig viele Editionen gemacht hat, auch gemeinsam mit Douglas Gordon, ein anderer englischer Künstler, einen Verlag für Editionen auch gegründet hat. Und es war immer was oder eine Position, die mich interessiert hat und mit der ich eigentlich gerne arbeiten wollte. Und ich kannte ihn aber nicht, hatte ihn auch noch nie getroffen. Und dann ist ja immer so die Frage, wie kommt man ins Gespräch oder wie kann man so einen Dialog starten, dass man gemeinsam arbeitet? Und das habe ich dann über einen seiner Galeristen, Jotam von der Galerie De Wir, gemacht oder der hat uns dann in Verbindung gebracht. Und dann war es wirklich ein großer Zufall, dass Jonathan genau fast parallel zeitgleich über eine andere Galerie oder eine andere Ecke eine Anfrage von einer Wiener Galerie hatte, Christine König Galerie, auch dort eine Einzelausstellung zu machen. Und er fand es, glaube ich, ganz toll, dass er zwei Projekte in Wien gleichzeitig machen kann, was ja auch so einen gewissen pragmatischen Ansatz hat, den man ja auch nachvollziehen kann. Aber ich fand es persönlich überhaupt nicht toll, weil ich dachte, okay, jetzt gibt's dann so die Einzelausstellung in der Christine König Galerie und ich bekomme so den Gabentisch mit 4 Büchern und 3 Drucken irgendwie. Und das wollte ich überhaupt nicht, weil es geht ja darum, die Editionen hervorzuheben und auch die Qualität in den Vordergrund zu spielen. Und dann habe ich so drüber nachgedacht, okay, was ist die Edition oder was fasziniert dich daran und wie könntest du das machen? Und ich habe ja auch keinen permanenten Raum, den ich dafür nutzen könnte, also keinen Tempel der Kunst, in dem ich dann das so perfekt inszeniert, irgendwie, wo ich jetzt sagen könnte, ich kann da total konkurrieren mit dem White Cube, den Christine König da irgendwie hat. Und dann dachte ich, aber das war wirklich so über Nacht, dann bin ich in der Früh aufgewacht und dachte, du gehst einfach in ganz viele Räume und du gehst in ganz viele obskure Geschäfte in der Ecke von der Schleifengasse. Und dann habe ich so drüber nachgedacht, ich fände es super, eins im Copyshop und da gibt's so einen Sexshop und dann gibt's ja das Anzengruber und es wäre doch toll, da hängt dann überall Konzeptkunst drin. Und ich kannte ihn ja aber nicht und dachte so, hui, hoffentlich, wenn ich ihm das jetzt vorschlage, könnte der ein oder andere sich ja auch so als Affront werten oder so, jetzt kommt die daher und will, dass ich da irgendwie im Copyshop ausstelle. Und habe dann eine E-Mail geschrieben, in der ich eben, ja, über die Marginalisierung der Editionen, ich fände das ja so wichtig, wenn die ihr eigenes Projekt bekommen und überhaupt wäre es ja ganz großartig, wenn man beim Einkaufen so zufällig über Konzeptkunst stolpern würde und habe ihm dieses Projekt vorgeschlagen und er hat dann sofort zugesagt und es war wirklich ein super Projekt, meiner Meinung nach. Wir haben dann in, ich glaube, 13 verschiedenen Geschäften und Lokalen in dem Freihausviertel eben eine Ausstellung gemacht und es gab dann einen kleinen Plan, also und ich habe auch Führungen angeboten und dann sind wir da praktisch zweimal die Woche mit Leuten durch alle Geschäfte gezogen, da war auch eine bulgarische Travel Agency dabei, dann italienischer Feinkostladen, dann eben der Sexshop, ein Copyshop und es war auch diese Paarungen, dass praktisch im Copyshop war eine Arbeit, die sich wirklich mit dem Kopierprozess auseinandergesetzt hat. Im Sexshop war eine total trockene Konzeptarbeit über Körperraum und Abstand. Im italienischen Laden war eine sehr, sehr poetische Arbeit, die sich eigentlich auf Lawrence Wiener bezogen hat. Dann gab es noch einen Pelzladen. In der bulgarischen Reiseagentur war auch eine ganz, ganz, die war total überladen. Also wenn man in diesen Laden geht, da duftet alles nach bulgarischer Rose. Es ist wahnsinnig vollgestellt mit bulgarischen Süßigkeiten und Büchern. Es unglaublich nette Besitzerin, die, glaube ich, auch für die bulgarische Community eben auch Zeitungen hier rein importiert und die können die sich dann da abholen und die ganz wichtig ist. Und auch wenn man jetzt selbst in Bulgarien was zu tun hat, sicher die perfekte Ansprechpartnerin. So, ich habe nur die besten Erfahrungen gemacht sozusagen mit ihr. Und das war aber dann in diesem Laden, der ganz, ganz voll war, so eine ganz minimalistische Arbeit eben. White Square Piece Missing, also nur ein weißes Stück Papier mit einem schwarzen Dreieck drauf, auf dem eben steht White Square Piece Missing. Und so hat es so ein bisschen gespielt auch mit diesen formalen Aspekten, also für was stehen diese Geschäfte und wie können verschiedene Arbeiten von Jonathan Monk darin aussehen. Und das ist ja auch was Schönes an der Edition, durch das, dass sie öfter als einmal existiert, kann sie ja auch zeitgleich in verschiedenen Räumen existieren und eben oft in privaten Räumen, also oft in 10 Wohnzimmern. Das eine ist von mir aus barock eingerichtet, das andere ist ganz minimal eingerichtet und je nachdem wirkt natürlich die Arbeit auch anders. Und das finde ich natürlich auch einen spannenden Ansatz, das zu kontextualisieren. Das Schöne war dann eigentlich, dass diese Ausstellung tatsächlich auch von einem italienischen Sammler und Kurator gesehen wurde. Und wir haben es dann nochmal in Mailand gemacht, was auch ganz toll war. Nochmal mit anderen Geschäften natürlich und auch ein bisschen anderen Editionen, also teils übernommen und teils nochmal andere Werke ausgesucht. Ja.
Kein Sexshop?
Nein, in Italien, in Mailand gab es leider keinen Sexshop. Dafür gab es ganz tolle Bars natürlich und es gab eine Hochzeitsausstatter, war auch so ein Highlight. Es gab eine Tankstelle zum Beispiel, auch eine ganz tolle Arbeit. Also in dieser Tankstelle, die sich auf, vielleicht ihr kennt es sicher von Ed Ruscha, diese Gasoline Stations, dieses Leporello, in dem er, also einfach nur einfach, in Anführungsstrichen, ist überhaupt nicht einfach ein Durchbruch für die Kunstgeschichte sozusagen, aber Tankstellen fotografiert hat. Und Jonathan Monk hat eine Arbeit gemacht, die sich auf dieses legendäre Leporello bezieht, auch ein Leporello, und das stand dann so in der Tankstelle drin. Ja.
Du hattest vorhin schon ein bisschen angesprochen, dass Editionen ein ganz demokratischer Teil des Kunstmarktes eigentlich sind, beziehungsweise zur Demokratisierung beitragen, auch weil sie deutlich erreichbarer sind, eben sich an eine größere Breite richten. Thema Wert von Editionen. Wir hatten schon in einem anderen Podcast mal drüber gesprochen, dass es bei Unikaten, bei einer Leinwand jetzt beispielsweise, eben diesen Künstlerfaktor gibt. Wie ist es bei Editionen? Wie wird dort sozusagen ein Preis definiert?
Also im Gegensatz zu den Unique-Werken, und da gibt's ja diese, also eben, du hast es gerade angesprochen, diesen Künstlerfaktor, den Faktor, mit dem ich den Quadratzentimeterpreis berechnen kann sozusagen, ist es so, dass bei der Edition im Grunde, sie ist nicht ganz unabhängig davon, weil ich natürlich auch eine Autorschaft habe von jemandem, der eine gewisse Position im Kunstmarkt hat und je nachdem, wo sich die anderen Werke preislich befinden, wird auch die Edition irgendwo in einer Relation stehen. Dazu kommt dann auch die Auflagenhöhe natürlich, also es macht einen immensen Unterschied, ob etwas, ich sag mal, 7-mal existiert oder 100-mal existiert. Und je nachdem wird es eben auch, die Größe ist in dem Preis mit einbegriffen. Das heißt, ich habe eigentlich die Auflagenhöhe, ich habe die Größe der Arbeit. Ich habe vielleicht auch noch sowas wie Material, wenn ich jetzt einen Bronzeguss habe oder eine Fotografie. Also das sind ja dann immense Unterschiede in den Herstellungskosten. Und ich habe eben die Position der jeweiligen Künstler, Künstlerin im Kunstmarkt generell. Aber es gibt eben schon immer wieder auch so Bestrebungen oder Initiativen, wo Leute sagen, okay, egal wer das jetzt gemacht hat, es ist Teil von einer Serie oder von einem Portfolio und da gibt's 100 Stück und die kosten jetzt eben nur 150 Euro. Ist mir total egal, ob das jetzt Lawrence Wiener ist oder eine Position, die wirklich noch am Anfang steht. Also das gibt's durchaus, weil bei fast allen Unterfangen, die mit Editionen zu tun haben, doch dieses Demokratisieren oder dieser, ich möchte etwas tun oder ich möchte etwas zugänglicher machen, Teil irgendwie der Philosophie ist.
Das wollte ich gerade fragen, fällt der Diven- und der Diva-Faktor dann weg, der Künstlerinnen und Künstler, wenn sie sagen, ich schaffe jetzt nicht ein uniques Kunstwerk, sondern eines, das vielleicht, wie du sagst, in mehreren Wohnzimmern hängt?
Also ich würde es mir wünschen, dass er wegfällt, weil das wäre eigentlich das Schönste, denke ich. Wenn, es ist natürlich eine Großzügigkeit, die die Künstlerin, der Künstler an den Tag legt, in dem Moment, wo er das ablegt. Aber ich denke, es ist eine große Geste, wenn ich das schaffe, zu sagen, okay, ich mache das jetzt einfach für mehr Menschen. Und einmal hat ein Künstler zu mir gesagt, ja, natürlich, sonst würde ich es ja nicht machen, dann mache ich halt nur unique. Also das ist auch so ein bisschen eine Entscheidungsfrage. Mache ich jetzt etwas, was für viele Menschen da ist, oder versuche ich das Maximum rauszuholen? Ich stelle meine Produktion auf minimal ein und produziere nur ganz groß, dass es halt dann wirklich nur noch, weiß ich nicht, 2000 Menschen auf diesem Planeten sich leisten können.
Und was würdest du sagen, was ist so dein Drive? Du willst viele berühren?
Ja, das wäre auf jeden Fall die Idee dahinter, dass ich viele Leute berühre. Jetzt könnte man sagen, ja, sie will ja nur viel verkaufen. Aber nein, es ist tatsächlich so ein gewisser Idealismus dabei. Oder auch vielleicht auch die eigene Position aus dem heraus, dass ich ja leider auch keine Milliardärin bin, auch wenn ich sicher eine großartige Sammlerin wäre, wenn ich Milliardärin wäre. Aber aus der eigenen Geschichte heraus, dass man einfach auch mit Kunst leben möchte. Und dann einfach das Budgetproblem kennen dann, glaube ich, ganz, ganz viele. Und die Edition kann das in dem Moment lösen, wenn mir das Kunstwerk gefällt. Und ich glaube, das ist aber schon wichtig zu sagen, dass ich jetzt auch persönlich nichts kaufen würde, nur weil es das jetzt 100 Mal gibt oder so, sondern es sollte doch immer noch eine Arbeit sein, die mich wirklich berührt. Aber ich glaube, es gibt ganz großartige Editionen eben, die inhaltlich so interessant sind, dass man sie besitzen möchte. Und dann kann man auch damit leben, dass es 99 andere Menschen vielleicht auch haben, beziehungsweise sogar schätzen, dass es auch noch 99 andere Menschen haben, weil man sich darüber austauschen kann.
Anna Ebner-Quadri, Gründerin von End the Editions, war unsere heutige Gesprächspartnerin.
Und falls ihr gerade in Athen unterwegs seid, vielleicht im Osterurlaub oder einfach so, Anna hat dort aktuell eine Ausstellung kuratiert. Yours truly im Projektraum Kalirhoe. Im Mittelpunkt stehen Themen wie Freundschaft, Solidarität und kreativer Austausch, persönlich, poetisch und politisch gedacht.
Nähere Informationen dazu findet ihr in der Beschreibung zum Podcast. Mehr über Annas Arbeit und über die Editionen, die sie gemeinsam mit KünstlerInnen herausgibt, findet ihr auch unter www.endtheeditions.com. Wir sagen danke fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis bald, euer Sascha Worrich
und Andreas Maurer.